Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast powered by IST.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scouting Worldwide. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir jetzt wieder aufnehmen. Ich glaube, im Juli war die letzte Folge da ja noch zur U21-EM. Und ja, jetzt nach einer langen, ausgedehnten Sommerpause, die für uns natürlich keine wirkliche war, weil ja das Transferfenster anstand, legen wir wieder los mit einer Liga, die wir schon mal gehabt haben. Das ist aber schon ziemlich lange her und wir haben heute denselben Gast in einer aber anderen Funktion hier mit dabei. An meiner Seite ist nämlich nicht Quirin Sterr, der noch in Südostasien unterwegs ist, sondern Henrik Behrensmeier. Henrik, cool, dass du wieder mit dabei bist und ja, erzähl mal, was sich bei dir, vor allem bei dir, in der Zwischenzeit getan hat.
Ja, vielen Dank. Freut mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen und über meine Lieblingsliga in Europa mit euch sprechen zu dürfen. Ja, bei mir hat sich seit der letzten Aufnahme, die wir vor knapp 2 Jahren gemacht haben, einiges getan. Mittlerweile bin ich als Werkstudent selber bei Create Football auch tätig und habe einige Fortbildungen am IST, unserem Partner, auch abschließen dürfen und bin jetzt seit Jahresbeginn mit Analysen zuständig für Partnervereine wie die SV Elversberg oder Excelsior Rotterdam und kümmere mich auch um Analysen für unsere Medienpartner.
Perfekte Einleitung. Beim IST haben wir uns ja auch neulich erst gesehen bei der Weiterbildung Digitale Kaderplanung und Datenscouting. Aus meiner Sicht ein richtig cooler Kurs mit einem sehr, sehr spannenden Teilnehmerfeld. So, wie hast du die Weiterbildung wahrgenommen?
Fand ich qualitativ extrem sinnvoll. Sehr, sehr hohes Niveau natürlich auch von den Dozenten, was man einerseits an Wissen mitbekommt, aber auch was man selbst mitkriegt im Austausch mit allen anderen Teilnehmern. Das war wirklich man merkt, dass die Leute wirklich für Fußball brennen und sich selber fortbilden wollen, Wissen aufsaugen wollen. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht, sich da auszutauschen an diesem Wochenende.
Definitiv, kann ich nur so bestätigen. Tatsächlich sind wir jetzt gerade dabei, die neuen Termine festzulegen für den nächsten Kurs. Da wird das Präsenzseminar wohl im Frühjahr stattfinden, zwischen Januar und März. Also alle, die sich dafür interessieren, gerne mal auf der Homepage der IST, www.ist.de, vorbeischauen, sich die digitale Kaderplanung mal im Detail zu Gemüte führen und dann am besten sofort anmelden, damit ihr auch dabei seid und von dem Top-Wissen profitieren könnt. Heute soll es aber nicht gar nicht mal so sehr drumherum geredet werden, sondern mal Tacheles, so wie wir es gewohnt sind bei Scouting Worldwide, kurz, knackig, prägnant, wollen wir heute über die Elite-Serien ja sprechen. Henrik, du hast es eben schon erwähnt, du verfolgst die Liga ziemlich intensiv. Wie siehst du jetzt die Entwicklung der Liga so innerhalb dieser letzten 2 Jahre, seit wir gesprochen haben?
Also ich finde, innerhalb der letzten 2 Jahre hat sich in Norwegen nochmal enorm viel getan. Das spielerische Niveau, finde ich, ist bei allen, fast allen Teams, wenn man mal den Tabellenkeller ausblendet, um einiges gestiegen. Man hat ja auch gesehen, dass norwegische Mannschaften auch im Europapokal durchaus für unterhaltsame Abende sorgen können. Allen voran natürlich Bodø Glimt, über die wir nachher noch in aller Ausführlichkeit sprechen werden, die auch in der letzten Saison im Europapokal unter anderem Arsenal einen ziemlich toughen Kampf bereitet haben. Die Roma haben sie geschlagen. Also die Spitze der norwegischen Liga entwickelt sich sehr positiv. Man sieht es ja auch auf dem Transfermarkt, dass mittlerweile die norwegische Liga international extrem viel Beachtung bekommt. Viele Top-Vereine, die mittlerweile in Norwegen scouten. Wir haben viele norwegische Spieler oder Spieler, die aus der norwegischen Liga den Sprung heraus in Top-Ligen schaffen. Und das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich genauso weitergehen, die Entwicklung.
Bin ich bei dir. Also ich finde es sehr interessant, dass sich ja eigentlich alle erfolgreichen Teams vor allem auch eben durch diese Spielkultur definieren. Also die Top 9 der Tabelle ist gleichzeitig die Top 9 mit den meisten Pässen pro 90 Minuten. Und das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht in jeder Liga so hat, dass diese doch eher aktive Spielweise auch zum Erfolg führt. Und dass gerade die Teams, die einfach dort nicht so bewandert sind und keinen vernünftigen Spielaufbau hinbekommen, da auch massive Probleme haben, in der Liga zu Punkten zu kommen und auch ihr Spiel dann sozusagen durchzudrücken. Also ganz kleine spielerische Weiterentwicklung. Transfers hast du schon angesprochen. Was ich hier auffällig finde, ist, dass gerade so die belgische und die holländische Liga sich jetzt stark in Skandinavien gerade bedienen, also mit Bonsu Bar, der ja nach Genk gegangen ist. Ein Spieler mit enormem Potenzial, auch gerade im Dribbling, erst 18 Jahre alt, für 5 Millionen verkauft worden. David Möller-Wolfe, den ich persönlich extrem stark finde, auch Top-Daten gehabt für Brann-Bergen, zu AZ Alkmaar gegangen, auch gerade mal 2,5 Millionen gekostet, was auch nicht wirklich viel ist. Hugo Vetlesen nach Belgien, Sivert Mansberg nach Holland. Also hier mehrere Beispiele, die jetzt in eine Sprungbrettliga wechseln, von dort aus dann wahrscheinlich den Weg in eine Top-5-Liga suchen werden. Und ich finde, diese Entwicklung spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass eben Spieler ein sehr hohes Weiterverkaufspotenzial auch gerade aufweisen, die eben zuletzt in Norwegen gespielt haben.
Absolut. Und dieses Bewusstsein, dass in Norwegen Schnäppchen zu schlagen sind von technisch wunderbar ausgebildeten Spielern, das ist wirklich absolut voll im Kommen im Moment bei großen Teams. Und es ist ja auch nicht nur die erste norwegische Liga, die da im Rampenlicht steht, was Scouting betrifft. Wir haben den Fall Gift Emanuel Orban gehabt, letzte Saison, der aus der zweiten norwegischen Liga von Stabæk nach Belgien gegangen ist, zur KA Agent, und da wirklich auch brutale Zahlen hat, extrem viele Tore schießt und sämtliche Rekorde bricht. Und der wird auch in Kürze den Schritt gehen, vermutlich zu einem absoluten Top-Team.
Sehr, sehr guter Punkt. Rekord ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe bei der Recherche mal rausgesucht, wer eigentlich der Spieler ist, der aus der Liga herausgewechselt ist und das meiste Geld eingebracht hat. Henrik, weißt du, wer es ist?
Also an der reinen Ablösesumme ist es Davida Trofofana. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann kommt man auf John Obi Mikkel, bei dem aber bei der Transfergeschichte damals zu Chelsea nicht alles mit ganz runden Dingen ablief. Bei ihm steht eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro, aber ich glaube, Chelsea hatte damals den Spieler von Manchester United abgekauft, die ihn für weniger geholt hatten aus Norwegen, wie Chelsea jetzt für Fofana gezahlt hat. Also deswegen, der Ablöserekord offiziell liegt bei David Fofana für 12 Millionen.
Genau, ja, hundertprozentig richtig, um es ein bisschen weiter auszuschmücken. Die Geschichte mit Obi Mikkel, der damals vom heutigen Drittligisten Lynn gewechselt ist, also auch kein großer Club, der Mikkel dort weitergebracht hat in seiner Karriere, für 4 Millionen zu United und dann für 12 weiter nach Manchester plus eben Boni. Verrückte Geschichte, bei Lynn immerhin 4 Millionen angekommen, aber dann eben nicht dieser irre teure Deal, wie er jetzt bei Transfermarkt in den Büchern steht. Fand ich aber trotzdem ganz interessant, da mal zu sehen, dass auch 2006 schon eine sehr hohe Ablösesumme auch für damalige Verhältnisse ja nach Norwegen überwiesen wurde vom FC Chelsea. Ja, von einem Top-Club zum nächsten, Chelsea und Bude Glimt natürlich nicht miteinander vergleichbar, aber Bude derzeit definitiv der erfolgreiche Verein, zumindest auf nationaler Ebene. Kjetil Knudsen, weiterhin der Trainer, wurde ja auch schon von sehr vielen Teams umworben. Was zeichnet denn die Mannschaft vor allem aus?
Also Bude Glimt zeichnet aus, dass sie einen ganz klaren Plan verfolgen. Seit Kjetil Knudsen da das Zepter schwingt, wird ein 4-3-3, ein offensives 4-3-3 gespielt, viel Ballbesitz, aggressives Pressing. Und dadurch haben wir einen sehr flüssigen Offensivfußball, der in Bude gespielt wird. Bude hat mit Abstand den besten Angriff der Liga. Erzielen knapp 2,5 Tore im Schnitt pro 90 Minuten, haben 9 Tore mehr als die zweitbeste Offensive der Liga erzielt und sind trotzdem auch defensiv super organisiert, lassen kaum Chancen zu und sind so dermaßen dominant seit dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Und da wird in diesem Jahr kein Weg dran vorbeiführen, dass Bude erneut den Titel holt, nachdem man im letzten Jahr Molde da den Vorzug lassen musste.
Ja, also ich finde auch da unglaublicher, mit was für einer Präzision sie gerade auch im Passspiel agieren, 89% da die Quote. Also gerade dieses Übergangsspiel vom Aufbaudrittel ins Mitteldrittel und dann eben auch ins Letzte funktioniert wirklich unfassbar gut, was aus meiner Sicht vor allem auch daran liegt, dass man zum einen sehr passlastig agiert, so gerade mit den Innenverteidigern Lode und auch Bredemou, die beide enorm viele Pässe spielen, aber gleichzeitig auch zusammen mit den Außenverteidigern die meisten progressiven Läufe aufweisen, aller Ligaspieler. Also da Lode, Björkan und Wembangomo, der Rechtsverteidiger, dort weit, weit vorne. Das bedeutet, man versucht immer wieder per Lauf diese erste Presslinie zu brechen und damit halt sofort für eine neue Situation zu sorgen. Der Gegner muss sich sofort umorientieren, einer muss rausrücken und so ergeben sich dann wieder Lücken, die dann eben durch ein schnelles Kombinationsspiel genutzt werden können. Also gerade Aufbau- und Übergangsspiel Vielleicht an alle Trainer mal da draußen, die sich da für solche Aspekte interessieren, auf jeden Fall mal bei Bodø/Glimt vorbeischauen.
Ja, genau. Also prägnanter kann man das wahrscheinlich gar nicht zusammenfassen. Und dadurch, dass du auch die Verteidiger hast, die sich sehr offensiv orientieren, bleibt natürlich auch für die Achter, die eine absolute Schlüsselrolle besitzen im System von Kjetil Knudsen, viel mehr Raum, viel mehr Freiraum in den Halbräumen. Und die nutzen vor allem Patrick Berg und Albert Grönberg extrem gerne aus. Patrick Berg, der mit einer extrem hohen Präzision am Ball einfach agiert, 91% aller seiner Pässe bringt er an den Mann, ist tatsächlich auch der teuerste Transfer der Elite-Serien jemals, mit 4 Millionen Euro Ablöse, die er gekostet hat, nachdem man ihn vorher für 6 Millionen an Lens verkauft hat. Also das hat durchaus auch System bei Bude. Und Albert Grönberg, der Däne, der Spieler mit dem höchsten Marktwert der Liga ist aktuell, also im Mittelfeld einfach eine unglaubliche Qualität, die Bodø/Glimt aufbieten kann, mit auch ja super präzisem Passspiel in die Spitze. Also die beiden sind meine absoluten Ones to watch in Norwegen.
Ja, schon sehr große Worte hier am Anfang der Episode, aber ist ja klar, wenn wir über das stärkste Team der Liga sprechen, dass wir hier natürlich auch darum nicht drum herum kommen. Und du hast den Angriff ja auch schon angesprochen, wo man einfach es immer wieder schafft, durch eine sehr hohe Strafraumpräsenz auch Chancen zu kreieren. Fares Pemi da nochmal angesprochen mit seinen ja 13 Treffern, der jetzt auch schon extrem viele vergebene Chancen sogar hatte, 13 an der Zahl, also es hätten doch noch einige Tore sogar mehr sein können und natürlich Amal Pellegrino mit seiner Torquote überragend gut. Also gerade diese Zusammenstellung der Mannschaft, wo man jetzt gar nicht mal nur diese blutjungen Spieler hat, sondern ja auch einige im Peak, einige Spieler, die jetzt so kurz davor sind, darin überzugehen und gerade so ja eine sehr starke Phase haben, wie eben Patrick Berg, den du schon angesprochen hast. Und dann natürlich diese zwei, drei absoluten Top-Talente, wo ja auch Tobias Gulliksen mit dazu zählt aus meiner Sicht. Da ja, stimmt einfach die Mischung sehr, sehr gut. Und ich finde, man hat das jetzt ja auch allein am letzten Spieltag unter Beweis gestellt. 3:1 in Molde gewonnen, also mit das schwierigste Auswärtsspiel der Saison, auch erfolgreich bestreitet. Also es sieht momentan doch sehr stark nach einem Meistertitel aus, der nach Nordnorwegen geht.
Absolut, absolut. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du Tobias Gulliksen gerade angesprochen hast, weil ich finde, der steht besonders für die Entwicklung, die Bude in den letzten Jahren nochmal hingelegt hat, besonders im finanziellen Aspekt, dadurch, dass man eben im Europapokal spielt, die Preisgelder auch einsammelt für die norwegische Elite-Serien. Denn Tobias Gulliksen kann wirklich seit Jahren als eins der spannendsten Talente in ganz Norwegen bezeichnet werden. Trotz seiner erst 20 Jahre bereits seit 3 Jahren oder vor seinem Wechsel zu Bude 3 Jahre Stammspieler bei Strømsgodset gewesen, die für ihre gute Jugendakademie auch international bekannt sind, ja, unter anderem Martin Ødegaard hervorgebracht haben, der ja für 2,5 Millionen Euro verpflichtet wurde. Und Transfers in dieser Größenordnung sind in Norwegen wirklich alles andere als normal. Und es zeigt die Strahlkraft, die Bodø/Glimt im Moment halt sich erarbeitet hat in den letzten Jahren. Und ein weiterer Spieler, der in diese Kategorie Top-Talent aus Norwegen, die zu Bodø/Glimt gewechselt sind, perfekt reinpasst, ist Daniel Bassi, der von Tromsø, vom Lokalrivalen, in der Sommerpause für eine, ja, auch eine Ablöse in Millionenhöhe gewechselt ist. Gab einen großen, großen medialen Aufruhr nach diesem Transfer, weil er wirklich schon mit 18 Jahren Keyplayer war bei Tromsø und jetzt ausgerechnet zu Bodø/Glimt wechselt. Aber ist halt einfach der nächste Schritt in seiner Karriere und andere Vereine in Norwegen wären nicht ansatzweise in der Lage gewesen, die Ablöse zu zahlen, die Bodø jetzt für ihn auf den Tisch gelegt hat.
Genau, also das ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir auch über solche, ich nenne sie jetzt mal Sprungbrettclubs sprechen, dass du eben auch bereit sein musst, selber einen Invest zu gehen, weil diese Entwicklung nur auf ablösefrei oder nur Spieler abzuwerben, die vielleicht woanders nicht direkt den Durchbruch geschafft haben oder dich auf deine eigene Akademie zu verlassen, wird halt langfristig so nicht funktionieren. Also du wirst dich dann irgendwann nicht mehr weiterentwickeln, andere ziehen vorbei und das macht Bude, glaube ich, auch genau richtig jetzt, halt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt auch Geld in die Hand, holen uns erstmal national die Leute ran, weil wir jetzt eben so eine Strahlkraft haben, die Leute wissen, okay, sie können bei uns auch international spielen und dort auch etwas erreichen und dafür Highlights sorgen und das wird, denke ich, schon ein wichtiges Argument sein. Tatsächlich ist man jetzt in der Conference League gar nicht allzu gut gestartet, hat bisher nur einen Punkt holen können. Eine Niederlage hat man hinnehmen müssen in der Gruppe, die jetzt auch recht knackig ist mit Brügge und Besiktas unter anderem. Also wird keine einfache Herausforderung, glaube ich, dort eben die Gruppenphase zu überstehen. Aber alleine die Tatsache, dass man eben international dabei ist und sich messen kann mit deutlich finanzstärkeren Teams ja auch, sorgt da definitiv für eine Entwicklung.
Ja, absolut. Und einfach allein die Teilnahme an der Conference League ist finanziell für Bude schon so lukrativ, weil es Einnahmen sind, die im norwegischen Fußball halt sonst ja nicht vorhanden sind. Und die Preisgelder der Liga alleine, die sind zwar in Ordnung, aber nicht zu vergleichen mit dem, was man von der UEFA bekommt.
Definitiv. Lass uns in der Tabelle ein Team runtergehen, auf den zweiten Tabellenplatz. Und da ist man dann doch ein bisschen überrascht. Es ist nicht Rosenborg, es ist nicht Molde, es ist Viking Stavanger, wenn ich sie richtig ausspreche, die unter Morten Jensen im 4-3-3 spielen. Auch hier will ich den Trainer noch mal ein bisschen hervorheben, weil ich weiß, dass wir ein Trainerscouting hatten jetzt vor ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, es ist sogar ein Tick länger her, vielleicht noch mal einen Monat drauf. Und dort ist Morten Jensen uns auch schon extrem ins Auge gestochen, der auch schon in der Vorsaison eine klare Overperformance gezeigt hat mit seiner Mannschaft, also aus geringen Mitteln doch sehr viel rausgeholt, durch eine sehr hohe Effizienz auch geglänzt hat. Und das setzt sich jetzt nahtlos fort in der aktuellen Saison. Einige spannende Key Facts gleich zu Viking. Für dich, Henrik, überraschend, dass Stavanger so gut in der Tabelle gerade mit dabei ist und nur 3 Punkte ja hinter Bude steht?
Dass sie eine gute Saison spielen, kommt für mich nicht überraschend. Dass sie doch so kurz vor Schluss tatsächlich noch um den Titel mitspielen, das ist dann schon eine große Überraschung. Also man hat es in den letzten Jahren schon gesehen, dass Morten Jensen Viking Stavanger zu einer Top-Mannschaft geformt hat. Wurden ja vor 2 Jahren Tabellendritter. In der letzten Saison hatten sie dann einen kleinen Hänger, wurden am Ende sogar nur Elfter. Aktuell sind sie wieder Zweiter. Und ja, hat einfach ein klares Spielsystem. Und es zeichnet sich aus, dass man an diesem Plan festhält. Trotz der schwierigeren Vorsaison ist es einfach ein sehr direktes Spiel, sehr mutig, sehr aggressiv, viel über die Flügel. Das ist wirklich Fußball, der Spaß macht, sich anzusehen. Und dass Viking Stavanger jetzt da steht, wo sie stehen, ist folgerichtig.
Und damit ja auch einige Teams gerade aus dem Norden von Norwegen, die mit an der Tabellenspitze mit dabei sind. Ansonsten zu Stavanger vielleicht noch ein paar ganz interessante Datenpunkte. Man schafft es, die meisten Steckpässe zu spielen in der Liga, glänzt durch eine sehr hohe Schussgenauigkeit, geht eher situativ, aber dafür extrem effizient in 1-gegen-1-Duelle. Also versucht immer, Gegenspieler wirklich klar zu isolieren und nicht in aussichtslose Duelle reinzugehen. Fokussieren sich dabei eher aufs Passspiel, sind im Laufspiel nicht ganz so stark, haben da auch nicht wirklich die Spieler dafür und definieren sich vor allem eben durch diese hohe Laufbereitschaft. Also sie haben immer wieder enorm viele Optionen, Pässe in den Lauf auch anzubringen, Freilaufbewegungen, die extrem gut funktionieren, 3 davon auch pro 30 Minuten Netto-Ballbesitzzeit in die Tiefe. Danke da an die Stats von den Kollegen von Skill Corner. Der Topwert der Liga in diesem Bereich. Also gerade Viking, dieses doch sehr unterschiedliche Spiel mit verschiedenen Laufwegen, zeichnet sie aus. Und ein Spieler ganz besonders, kannst du dir vorstellen, wie ich meine?
Es sind einige, die sehr, sehr spannend sind bei Viking. Ich finde Zlatko Tripic besonders interessant. Auf den möchtest du auch zu sprechen kommen?
Definitiv. Tripic, 11 Tore, 7 Vorlagen, 30-jähriger Außenbahnspieler. Sein Expected Assist-Wert ist mit 12 sogar noch höher, kommt vor allem eben über seine starken Flanken, über seine Kreativität, auch da sehr viele Steckpässe, die er pro 90 Minuten spielt, also offensiv. Der Man to go aus meiner Sicht, der überhaupt erstmal dafür sorgt, dass Viking da in spannende Abschlussposition hineinkommt.
Absolut. Und er harmoniert vor allem besonders gut auf der linken Seite mit seinem Partner, der auf der linken Verteidigerposition spielt, das ist nämlich Shane Patinama, 25 Jahre, der die präzisesten Flanken der Liga schlägt, ergänzt sich damit hervorragend, weil Tripic ja die meisten Flanken der Liga schlägt. Und die beiden sind wirklich im Liga-Vergleich die wahrscheinlich torgefährlichste linke Seite hinter Bude Glimt.
Man so unterschreiben. Im zentralen Mittelfeld auch gleich 3 interessante Akteure aus meiner Sicht. Zum einen Patrick Jasbeck, der 21-jährige Australier, der einfach unglaublich aggressiv auch gegen den Ball arbeitet, gilt ja auch als großes Talent. Jetzt schon auch zu den, ich glaube, 20 Spielern mit dem höchsten Marktwert zählend, wobei der natürlich auch nicht allzu hoch ist in der Liga. Spannender Mann, dazu eben noch Harald Tangen, 22 Jahre, also auch nur ein Jahr älter, mit seinen linienbrechenden Pässen, schafft es auch immer wieder aus der Tiefe heraus, für mehr Torgefahr zu sorgen, Trippic damit ein bisschen zu entlasten und dann auch Markus Solbakken, der, wie ich finde, auch einige spannende Stats aufweist, auch nur ein Jahr älter, 23 Jahre, im Zentralmittelfeld ebenfalls beheimatet, der jetzt schon auf 5 Pre-Assists kommt, was auch wirklich ein sehr, sehr guter Wert ist in dieser Liga, also immer wieder an gefährlichen Spielzügen beteiligt, ganz gutes Allround-Profil, wie ich finde, aus Laufstärke, aus Kreativität am Ball, auch einer guten Effizienz gegen den Ball, da stimmt vieles. Und ja, vorne drin dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen, vor allem der kopfballstarke Lars Seilwesen, der jetzt auch schon 9-mal getroffen hat in der Liga, 27 Jahre alt, also schon ein bisschen erfahrener, wieder ein Spieler im Peak, wahnsinnig torgefährlich und profitiert natürlich von den extrem guten Vorarbeiten von eben Trippic und Co.
Ja, absolut. Und wenn ich noch eine kleine Anekdote oder eine witzige Geschichte zu Viking Stavanger einbauen darf, dann
unbedingt.
Habe ich dieses Jahr den Torpfosten-Skandal für dich. Hast du davon gehört?
Wurde der stibitzt oder was hat man damit gemacht?
Nee, noch besser. Und zwar spielt bei Viking ja Patrick Gunnarsson im Tor, isländischer Nationaltorwart. Und der nimmt die Torverteidigung sehr ernst. Und bei Viking sind die Tore nicht fest verankert im Boden. Das heißt, die lassen sich bewegen. Und Da gab es ein paar Spiele in dieser Saison, wo Patrick Gunnarsson dann vor dem Spiel mal zu den Pfosten gegangen ist und die nach innen etwas verschoben hat. Und dadurch wurde das Tor dann insgesamt so gute 15 Zentimeter kleiner und zur Halbzeit hat er wieder auseinandergeschoben. Das ist dann irgendwann mal rausgekommen durch Fernsehbilder und das kam nicht so gut an in der Liga. Und seitdem macht das auch nicht nochmal.
Überragende Story. Überragende Story. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Finde ich
komplett verrückter
sehr
Typ.
Interessant. Sehr interessant, ja. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass Viking da ja auch ziemlich viele gegnerische Schüsse eigentlich zulässt, die meistens auch nicht aus allzu guten Positionen heraus entstehen, aber vielleicht sind das so die entscheidenden Zentimeter, weswegen man doch das ein oder andere Gegentor hat weniger hinnehmen müssen. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Nee, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass Viking jetzt in der letzten Saison du hast es ja gesagt, tabellarisch gar nicht so gut abgeschnitten hat, aber nach vielen Expected-Metriken, die uns ja vorliegen, gerade so Expected Points, Expected Goals, lag man da eigentlich im ziemlich guten Fahrwasser. Also hier auch immer wichtig, da so ein bisschen zu differenzieren, nicht nur auf die tatsächliche Spielleistung zu blicken, die sich dann in Punkten ausdrückt in der Endtabelle, sondern eben auch mal natürlich weiter hinter die Facetten zu schauen. Hast du noch weitere Spieler, die du ansprechen willst, oder wollen wir ein Team weiterspringen?
Wir können gerne ein Team weitergehen.
Lass uns das machen und wir setzen mal das Ganze fort, unsere Reise hier durch Norwegen mit einem Aufsteiger, mit Brandbergen, die ja eigentlich zum klaren Etablissement der ersten Liga zählen. Hatten ja eine katastrophale Saison 2021, die dann auch mit dem Abstieg verdientermaßen besiegelt wurde. Dort ja auch einige Skandale, die aufgekommen sind. Wahrscheinlich wirst du da jetzt auch gleich nochmal ein paar Anekdoten auspacken. Man hat sich da jetzt aber ganz gut gefangen und setzt im Prinzip diesen Spielstil, den man in der Vorsaison schon hatte, sehr dominant, sehr viel Ballbesitz, sehr viele Bewegungen ohne Ball, setzt man jetzt nahtlos fort in der ersten Liga und ist damit ziemlich erfolgreich im 4-3-3.
Ja, Brandbergen wirklich, die haben ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt in dieser Saison. Die spielen wirklich einfach den mutigen Spielstil, der sie ausgezeichnet hat in der zweiten Liga, den ziehen die komplett durch, haben das aggressivste Pressing in der gesamten Liga. Für einen Aufsteiger ist das wirklich brutal, lassen nur 6 Pässe zu bis zur ersten Defensivaktion, spielen dabei noch den zweitmeisten Ballbesitz, das heißt, sie erobern die Bälle sich früh zurück, bauen dann Angriffe aber trotzdem geduldig auf. Und wir haben es ja vorhin schon im Intro angesprochen, dass eben Mannschaften die Spielkultur pflegen, die Angriffe langsam aufbauen, mit Ballbesitz den Gegner auseinanderziehen, dass die erfolgreich sind. Und Brandbergen ist da keine Ausnahme.
Absolut. Also ich finde auch hier sehr interessant, dass man es ja schafft, auch wirklich mit diesem ganzen Ballbesitz, den man hat, trotzdem ja auch eine wahnsinnig hohe Progressivität an den Tag zu legen. Also haben mit Abstand auch die meisten Tiefenpässe, die sie in der Liga spielen. Also dass sie es immer wieder auch schaffen, Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen, mutig zu sein, damit auch mal den einen oder anderen Ballverlust riskieren. Und ich finde, das unterscheidet sie ja auch von Bude Glimt, die ja auch einen ähnlich dominanten Spielstil pflegen, der aber dann doch mehr auf Kontrolle noch ausgelegt ist. Und bei Brandbergen ist es wirklich so, dass man es immer wieder versucht, auch das 1-gegen-1 zu suchen, dass man eben gegen den Ball sofort nachsetzt, dass man eigentlich immer aktiv bleibt und mutig bleibt. macht extrem viel Spaß, sich alleine die Daten anzuschauen, haben zum Beispiel auch mehr Strafraumaktionen als Bude Glimt in der aktuellen Saison, was schon ein absolutes Ausrufezeichen ist. Gab es ja erst neulich das Interview mit Thomas Tuchel, um dann dort eine deutsche Parallele zu ziehen, der für sich auch festgehalten hat, dass so die Touches in the Box für ihn mit einer der Schlüsselwerte sind, an denen er sich auch immer wieder orientiert. Also hier Brandbergen ganz, ganz stark unterwegs und da kommen wir nochmal auf die Defensive zu sprechen, wo man ja eine extreme Overperformance gerade zeigt. Also nur 26 Gegentore, wobei der Expected Goals Against Wert ja bei 35 liegt. Also man hätte ja eigentlich 9 Gegentore mehr hinnehmen müssen. Hat hier ein Stück weit auch Glück gehabt, dass eben einige Chancen ungenutzt geblieben sind. Aber gerade offensiv macht es schon extrem viel Spaß.
Genau, aber gerade weil es offensiv eben so viel Spaß macht, ist die Defensive dann doch ein bisschen die Problemzone von Brann in dieser Saison. Die Chancenqualität der Gegner, also die Expected Goals pro Schusswerte, sind auch die zweithöchsten der Liga. Man wird sich in der nächsten Saison also defensiv noch ein Stückchen steigern müssen, wenn man oben dran bleiben will in der Liga. Hat dazu mit Matthias Düngeland natürlich einen absolut herausragenden Torhüter im Kasten. 70% aller Torschüsse wehrt er ab, ist ein eminent wichtiger Rückhalt für die Mannschaft von Eirik Horneland und nun auch endlich mit 28 Jahren mit seiner Nationalmannschaftsnominierung belohnt worden.
Vollkommen zu Recht. Und ein Ex-Kölner macht er im Angriff auf sich aufsehen, nämlich Bart Finne mit seinen 14 Treffern. Sein Expected Goals wird mit 16 sogar noch höher. Fast 5 Schüsse pro 90 Minuten sind auch der Top-Wert der Liga. Weist über 9 Boxaktionen auf pro 90 Minuten. Also ganz klar der Spieler, der für die meiste Präsenz sorgt. Jetzt durch die Rotsperre, die er sich im letzten Spiel eingehandelt hat, wird er jetzt erstmal fehlen. Denkst du, dass es da jetzt zu einem kleinen Einbruch kommen kann und Brann jetzt, die ja punktgleich sind, gerade mit Tromsø, vielleicht jetzt aus den europäischen Rängen noch rausrutschen, weil eben Finne fehlt in den nächsten Spielen?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, tatsächlich, weil Bart Finne im Moment, also in dieser Saison, wirklich der absolute Fixpunkt war im Angriff. 24 Spiele gemacht, 23 Torbeteiligungen für einen Aufsteiger. Das ist wirklich der reine Wahnsinn. Und ja, eben total effizient vor dem Tor mit intelligenten Läufen. Er geht voran, nimmt natürlich auch als Führungsperson in der Kabine eine unglaublich wichtige Stellung ein in der Mannschaft. Und das könnte im Schlussspurt jetzt im Vergleich mit Tromsø, die wirklich sehr, sehr, sehr solide auftreten, kaum Fehler machen, könnte das im Endeffekt das Zünglein an der Waage sein, dass Brann dann leider doch den Europapokal verpasst in dieser Saison.
Nur Molde auch nur mit 4 Punkten dahinter. Also das ist so ein bisschen das Rennen gerade oben. Der erste, da zieht er ein in die Champions League Quali. Der zweite und der dritte, soweit ich weiß, in die Europa League Quali.
Conference League
Quali. Zumindest, ne?
Conference League Quali, genau.
Okay. Ja. Doch, sieht so aus. Ja, alles klar. Auf jeden Fall die Plätze, die international unterwegs sind, Platz 4 und 5, gehen dabei leer aus. Ja, wir haben es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen mit der Tatsache, dass es eben in der Zweikampfintensität extrem heiß zugeht. Das liegt vor allem an einem Spieler aus meiner Sicht bei Brandbergen und das ist der Kapitän, nämlich Sivert Heldner Nielsen, der fast 10 Duelle pro 90 Minuten führt, mit Abstand die meisten, also immer wieder durch harte und starke Tacklings vorangeht, auch so ein bisschen den Rhythmus vorgibt, gegen den Ball viele Anweisungen auch gibt, also der Routinier, der definitiv ganz, ganz wichtigen Einfluss hat auf das Spiel von Brandbergen in der Sortierung auch gegen den Ball.
Absolut richtiger Stabilitätsspieler, der Mannschaft so viel Sicherheit verleiht mit seinem Auftreten, mit seiner Erfahrung und ja, ist einfach ein absoluter Leader in der Mannschaft, der vor allem dem Mann vor ihm ziemlich viel Sicherheit verleiht, dadurch, dass er ihm den Rücken frei hält, der Mann vor ihm auf der rechten Acht, nämlich Felix Horn-Mühle. Auch ein Spieler, den ich sehr spannend finde. Zwar mit 24 Jahren nicht mehr im reinen Talentalter, trotzdem mit seiner Passqualität, mit seinem Auge für Läufe der Mitspieler, finde ich den einen extrem spannenden Mann.
Sehr interessant. Wird erstmal direkt notiert. Der Mann. Ansonsten habe ich mir noch notiert, zum einen Niklas Castro, der häufig auch von der Bank nur kommt, der aber auch in seiner Einsatzzeit ziemlich spannende Daten aufweist und auch der Linksverteidiger Joachim Soldwedt, der eine starke Saison spielt, der auch für viel Stabilität sorgt. Also bei Brandbergen finde ich, ist es nicht so eine starke Achse jetzt, wo man einige Einzelspieler hat, die man hervorheben muss. Und das ist für mich eher so dieses Teamplay, was man an den Tag legt, was natürlich dann ein bisschen gepusht wird durch eben Finne und Heldner Nielsen da in allererster Linie, was so ein bisschen ja dem ganzen Ausdruck verleiht. Dingeland hast du auch noch angesprochen im Kasten. Also das ist für mich so die stärkste Connection, die Brandbergen gerade hat, ohne jetzt auf jeder Position durch Topspieler zu glänzen.
Ja, und man erkennt auch ein schönes Muster bei dem Ganzen. Und zwar, dass Aufsteiger eine totale Euphorie mitnehmen und sich oben etablieren. Man hat es bei Lilleström gesehen, man hat es bei Tromsø gesehen, Bodø Glimt, auch ein super Beispiel dafür, dass ein Verein nach Jahren des Mittelmaß einen Abstieg für eine komplette Neuausrichtung nutzen kann, dann eben richtig durchstarten kann und mit ansehnlichem Fußball zurück an die Spitze der Liga geht. Würde mich nicht überraschen, wenn Brandbergen in den nächsten Jahren eine ähnliche Entwicklung nimmt.
Spannender Call auf jeden Fall. Du hast es ja schon angesprochen. Also ich finde auch sehr interessant so in dem Spiel, weil ich echt so zu Brandbergen auch mit am meisten jetzt gefunden habe, was so datenseitig an Auffälligkeiten dabei ist, dass man es ja immer wieder versucht, auch in Ballbesitzphasen das Spiel breit zu machen oder in den Halbraum zu gehen, wo man ja extrem gefährlich ist. Und ohne es jetzt genau zu wissen, denke ich mir, dass es in der Vorsaison ähnlich gewesen ist, dass man auch dort versucht hat, vor allem die Halbräume immer wieder zu attackieren, von dort eben gefährliche Läufe und auch Pässe zu starten, dort eben ja den Gegner vor extreme Probleme zu stellen, auch zu stressen. Und du sagst es richtig, so gerade die Möglichkeit dann zu sagen, okay, wir spielen jetzt vielleicht eine Spielklasse höher, aber wir ändern daran nichts, also wir stellen uns jetzt nicht hinten rein, weil das gar nicht in der DNA liegt und du dann auch das halbe Team austauschen müsstest, damit das einigermaßen funktioniert, ist definitiv dann der richtige Weg zu sagen, wir bleiben aktiv, offensiv und versuchen unseren Stiefel weiter durchzuspielen. Und das sieht man ja auch international jetzt immer öfter, so gerade in Spanien, kurzen Side-Fact, UD Las Palmas, die auch extrem dominant unterwegs sind, auch Granada, die versuchen das Spiel zu machen, in Italien Monza als Aufsteiger auch mit den meisten Ballbesitz gehabt in der vergangenen Serie A-Saison. Also man sieht da einige Beispiele. Und was haben alle Teams gemeinsam? Keins davon ist abgestiegen, sondern man hält sich damit auch in der Liga, weil du halt einfach aktiv bleibst und selbst immer wieder zu Torchancen kommst. Also definitiv da ein spannender Weg, den auch Brandbergen eingeschlagen hat.
Ja, hundertprozentig.
Lass uns nach Tromsø blicken. Und zwar ganz in den Norden des Landes. Also wer die Karte der Elite-Serien sich mal aufruft, der wird feststellen, da kommt Bude schon sehr weit im Norden und dann kommt lange nochmal nichts und dann geht's nochmal mit Tromsø los. Und die zeigen ja auch eine absolute Top-Saison, haben die wenigsten Gegentore bisher kassiert, allerdings auch nur 35 Tore erzielt. Also man setzt hier auf Effizienz, würde ich sagen.
Ja, also Tromsø ist mit Abstand die effizienteste Mannschaft der gesamten Liga. Man ist vor dem gegnerischen Tor zu 43% präzise, also 43% aller Schüsse kommen aufs Tor. Das ist ja der mit Abstand beste Wert der Liga. Dazu ist man auch im Abwehrpressing super effizient. Hat dann eine sehr gute Struktur, dass wenn einer der Verteidiger rausrückt, um den Gegner zu attackieren, dann lässt sich sein Nebenmann direkt hinter ihn fallen, um den Fehler abzusichern und die Struktur zu erhalten. Dadurch haben es gegnerische Mannschaften extrem schwer, gegen Tromsø überhaupt zu Chancen zu kommen.
Genau, die größte Overperformance, die es in der Liga aktuell gibt, haben 14 Punkte mehr geholt als erwartet. Und das liegt dann eben vor allem an dieser defensiven Struktur, wo man da doch ein bisschen abwartender auch agiert als jetzt viele andere Teams mit einem recht hohen PPDA-Wert von über 15 Pässen, die zugelassen werden, bevor eine eigene Defensivaktion dann erfolgt. Und das finde ich auch sehr interessant, man hat eigentlich die drittwenigsten Aktionen im gegnerischen Strafraum. Also nur Odds BK und Haugesund haben dort noch weniger, die sie aufweisen. Das heißt, wenn sie vors Tor gelangen, dann geht es wirklich auch darum, sofort eine Top-Chance zu haben. Und ansonsten versucht man dort eher das Ganze ein bisschen auszusitzen, abzuwarten, auf die richtige Lücke auch zu lauern. Finde ich da sehr interessant, dass es doch eigentlich eine ganz spannende Ausgangslage ist bei Tromsø.
Ja, und da sind wir auch genau wieder beim Thema Effizienz. Also kaum Pässe ins letzte Drittel, also kommen sehr wenig in den Strafraum auch und sind da dann halt einfach unglaublich effizient.
Ganz genau. Spannend trotzdem, dass Tromsø trotz dieser doch eher passiven Haltung die meisten torgefährlichen Läufe aufweist pro 30 Minuten Ballbesitzzeit. Also ganz häufig, dass sie eben vertikal vor den Ball laufen und die meisten angekommenen Pässe zu torgefährlichen Läufen haben sie ebenfalls. Also trotz dieser Tatsachen, man schafft es dann eben, die richtigen Laufwege zu bedienen und man schafft es eben nicht, sich durch individuelle Qualität jetzt wursteln oder per Dribbling durchzusetzen, sondern man versucht eben den richtigen Laufweg im perfekten Moment abzupassen, auf die Lücke zu warten und den dann entsprechend auch zu bedienen. Und daraus ergeben sich dann auch sehr, sehr gute Chancen. Ein recht hoher Altersschnitt rundet das Team ab von Gaute Heelstrup, die ja im 5-3-2 agieren. Also auch die Formation passt da so ein bisschen zu dem, was wir jetzt gerade schon erzählt haben. Wer sind für dich da so die ein, zwei Top-Spieler, die du hervorheben möchtest?
Also am spannendsten finde ich in der Mannschaft ist Zacharias Upsal, der rechte Achter. Der ist technisch extrem stark, also super Passgenauigkeit, ist dribbelstark, ist so ein bisschen der Box-to-Box-Spieler in der Mannschaft von Gaute Heelstrup, der häufig auch gerne mit nach vorne geht und dann auch Chancen kreiert oder selbst den Abschluss sucht. Auch sehr interessant ist Vegard Erlin, der Mittelstürmer, der bereits 11 Tore erzielt hat, mit guter Präsenz in der Box punkten kann, auch technisch richtig ordentlich ist, viele Bälle festmachen kann. Das sind so die beiden Spieler, die man auf dem Zettel haben müsste bei Tromsø.
Genau, viele Bälle festmachen, die dann meistens eben vom Keeper, von Jakob Haugart kommen, mit über 16 langen Bällen pro 90 Minuten, da der Topspieler in der Liga in der Kategorie, was übrigens auch auf sehr viele zutrifft. Also hier ja wirklich diverse Torhüter in dieser Kategorie vorne, was ja meistens daran liegt, dass eben die Torhüter nicht die allerspielstärksten sind, die wir hier jetzt in der Liga haben, was ja auch generell so ein skandinavisches Ding ist, wie ich finde. Ich würde noch einen Spieler dazu nennen, das ist Jostein Gundersen, der rechte Innenverteidiger, der auch ein absoluter Leistungsträger ist in der Mannschaft, auch über gute Kennzeichen verfügt und damit ja auch so ein bisschen dieses Team abrundet, was wir jetzt, glaube ich, jetzt ganz intensiv auch besprochen haben. So zur Ausgangslage von Tromsø haben wir jetzt ja noch einige wirklich sehr harte Aufgaben vor der Brust, jetzt als nächstes bei Stavanger und dann noch bei Molde, wo sie bestehen müssen, hatten jetzt zuletzt eine Niederlage gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Alesund, also auch da bisschen formschwankend, gerade mit dabei. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges Rennen. Und damit wir dieses Rennen jetzt auch nochmal abschließend begutachten, nehmen wir nochmal das letzte Team mit rein, das noch ernsthafte Ambitionen hat, nach Europa zu kommen. Und das ist Molde. Im Vorjahr noch Meister geworden, jetzt gerade nur auf Rang 5. Woran liegt's?
Das ist ja vor allem daran zu erklären, dass man den kompletten offensiven Stamm der Meistermannschaft verloren hat. Den Anfang hat Datro Fofana gemacht, der für 12 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt ist. Und ihm gefolgt sind Ola Brynhildsen und Sivert Mansberg. Also die beiden, die die Mannschaft in der letzten Saison wirklich dazu gebracht haben, im Endeffekt die Meisterschaft zu gewinnen und diesen Schritt zu gehen mit ihrer individuellen Qualität. Die drei sind nicht mehr da, die müssen ersetzt werden. Und das ist nur so mittelmäßig gelungen. Man hat natürlich trotzdem eine sehr spannende Mannschaft. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es am Ende dieser Saison reichen wird für den Europapokal. Eben da du, wie angesprochen, Tromsø ein ziemlich hartes Restprogramm hast und Brandbergen, die Defensive, da drückt ein bisschen der Schuh. Deswegen Molde vielleicht am Ende dieser Saison der dritte Platz. Das wäre so ein bisschen der Trostpreis. Was die aber auszeichnet, ist auch unbeirrt der Tatsache, dass sie eben ihre drei absoluten Schlüsselspieler verloren haben, ist diese offensive Qualität, dass sie hochpressen, nach Ballgewinn schnell umschalten, viel Ballbesitz auch haben und schwer auszurechnen sind für jeden Gegner.
Genau, sehr viele Kurzpässe, die das Spiel dort auszeichnen bei Molde FK. Nach Expected Points sind sie übrigens Zweiter, haben dort nur 4 Punkte Rückstand auf den führenden Bude Glimt. Also eigentlich eine Saison, die rein von der Leistung her deutlich besser punktetechnisch hätte aussehen müssen, als sie es ist. Und das würde ich auch genau an diesen Leistungsschwankungen festmachen, dass du jetzt weiterhin ja einige junge Spieler hast, wie jetzt Matthias Löwig, das absolute Top-Talent, 19 Jahre, der sowohl auf der Linksverteidigerposition als auch auf beiden Schienenpositionen eingesetzt werden kann, der auch mit extrem präzisen Flanken schon punktet, auch eine ganz gute Wucht mitbringt, körperlich. Und das sind halt Spieler, die jetzt nicht jede Woche eine Top-Leistung zeigen, sondern da auch einfach ein bisschen Zeit brauchen und da ein bisschen wechselhaft agieren. Dazu hast du einige ältere Spieler im Team, die so ein bisschen jetzt ja zu den Routiniers zählen. Magnus Eikrem würde ich da nennen, mit seinen 33 Jahren, der vor allem über seine Standardsituation zum Erfolg kommt. Also das sind dann auch wieder Spieler, wo du jetzt ein bisschen über dem Peak schon bist. Also es fehlt so ein bisschen die Mitte, die du halt in den anderen Teams, die jetzt gerade über Molde stehen, einfach stärker hast. So Spieler, die klar im Peak sind, zwischen 25 und 28 Jahren gerade liegen, die einfach leistungstechnisch jede Woche vorangehen. Und bei Molde hast du jetzt ein paar mehr Schwankungen.
Absolut. Und es sind eben diese Schwankungen und auch die fehlende Effizienz, die dann eben im Endeffekt dazu beitragen, dass sie nicht ganz oben mithalten konnten in dieser Saison. Und ja, wenn man sich mal so die letzten Aufstellungen ansieht von Molde FK, sie setzen ja auf ein 3-5-2-System mit einer Doppelspitze. In der Doppelspitze steht allerdings gar kein nomineller Stürmer. Also war das in der Vorsaison noch der Fall mit Fofana und mit Brünnhilsen, haben wir in dieser Saison häufig Magnus Wolf Eikrem, eigentlich ja offensiver Mittelfeldspieler, neben Christian Eriksen, auch offensiver Mittelfeldspieler, damit Veton Berisha, der Rekordtransfer übrigens von Molde, kam für 3 Millionen Euro, der nominelle Mittelstürmer verletzt fehlt. Und das ist dann natürlich ja ein Riesenproblem für diese Mannschaft.
Definitiv. Und dadurch finden eben die vielen Steckpässe, die immer wieder gespielt werden, nicht immer einen Abnehmer, weil man dort so ein bisschen die Präsenz auch vorne vermissen lässt, weil eben beide, sowohl Eikrem als auch Christian Eriksen, die jetzt zuletzt im Sturm gespielt haben, sich natürlich auch gerne dann fallen lassen und versuchen, sich den Ball abzuholen, am Spiel teilzunehmen. Das fehlt so die klare Spitze. Gut hervorgehoben. Neben Löwig, wer sind für dich so die weiteren 1-2 Spieler, auf die man auf jeden Fall schauen sollte bei Molde in den nächsten 1,5 Jahren?
Ich finde Kaspar Öyvan sehr interessant. Der Innenverteidiger, der jetzt in der Sommerpause aus Tromsø gekommen ist. Der ist körperlich sehr, sehr stark, gewinnt insgesamt 70% seiner Defensivduelle, was ein überragender Wert ist. Mit seinen 23 Jahren auch noch reichlich Entwicklungspotenzial, wird bei Molde mit Sicherheit in den nächsten Jahren die nächsten Schritte gehen in seiner Entwicklung. Ja, genau, der wäre für mich neben Matthias Löwig, den du vorhin schon angesprochen hast, der absolute Once to Watch in dieser Mannschaft.
Stimme ich dir zu. Da ist kaum etwas hinzuzufügen. Ich finde noch Emil Breivik recht spannend, der zuletzt so ein bisschen auf dieser Innenverteidigerposition gespielt hat, war jetzt ja auch als Torschütze dabei gegen Bayer 04 Leverkusen, ein Team, das du wahrscheinlich auch ganz gut kennen solltest, hat da getroffen, ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, der dort auch über eine gute Präsenz verfügt und so ein bisschen einer der wenigen ist, der jetzt so ein bisschen in dieses Alter gerade reinkommt mit seinen 23 Jahren, wirklich dieses hohe Leistungslevel auch Woche für Woche eben abrufen zu können, den würde ich noch dazu nennen. Ansonsten glaube ich, haben wir Molde ganz gut abgehandelt und ja, die wurden ja wirklich sehr geschröpft, wie es so schön heißt, abgangstechnisch auf jeden Fall nicht leicht zu kompensieren. Lass uns in der Tabelle nochmal ein Team weiterspringen und dann sind wir jetzt schon bei den Teams, die so ein bisschen dahinter stehen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so ausufernd werden, wie jetzt bei den Teams, wie bei den Top 5. Aber wir wollen gerne ein paar Worte verlieren. Jetzt zunächst mal über den Tabellensechsten, über Sarpsborg 08, die dort eben auch eine tolle Entwicklung hingelegt haben. Auch gerade innerhalb der aktuellen Saison dort 37 Punkte geholt, führen damit so ein bisschen das Mittelfeld an, was ja auch eigentlich eine recht kleine Rubrik ist an Teams, die sich eher nach oben orientieren, nach unten genug Luft haben, aber so ein bisschen im Niemandsland gerade landen. Sarpsborg und Lillestrøm. Deine Worte zu Sarpsborg?
Ja, also Sarpsborg finde ich persönlich auch eine sehr spannende Mannschaft, die in den letzten Jahren von den Medien immer so ein bisschen als der Underdog der Liga verschrien wurden, wo es auch mal höher gehen kann als der 6. Tabellenplatz. Die genießen ihre Underdog-Rolle wirklich in vollen Zügen, spielen sehr erfrischenden Fußball, auch mit aggressivem Pressing unter Trainer Stefan Billborn, haben, wenn man sich die Statistiken anschaut, die 4. meisten erzielten Tore in dieser Saison und die 3. meisten Gegentore. Also das ist wirklich jedes Mal offenes Visier, wenn Sarpsborg spielt.
Genau, verfügen ja auch über eine enorme Kopfballstärke, haben schon 16 Tore so auf diese Art und Weise erzielt, was dann natürlich eng damit verknüpft ist, dass es eben auch sehr viele Flanken gibt, über 20 an der Zahl pro 90 Minuten. Also man versucht eigentlich permanent den Strafraum zu beliefern, dort auch das stärkste Team der Liga auf dem Gebiet, logischerweise auch dadurch folgend die 2. meisten Schüsse, die man abgeben kann. Und ja, was ich interessant finde, dass man es auch immer wieder schafft, sehr progressiv unterwegs zu sein. 2. meiste progressive Pässe, was vor allem eben an den vielen langen Bällen auch liegt, die man spielt. Also Sarpsborg damit nicht so dogmatisch auf Kurzpassspiel aus, wie es jetzt bei anderen Teams der Fall ist, sondern man versucht auch mal längere Bälle einzustreuen, unberechenbar zu sein, dadurch auch mal eine andere Konstellation zu finden und einfach diese Physis einzusetzen, die man gerade in der Luft dann hat, Bälle festzumachen im 4-2-3-1.
Ja, genau. Wen ich bei Sarpsborg hervorheben möchte aus der aktuellen Mannschaft, ist Viktor Torp, sondern auch wieder eine Art Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der für das System wirklich eminent wichtig ist, mit seinen offensiven Läufen, mit seiner Qualität am Ball gibt der Mannschaft auch richtig viel Ruhe und Stabilität. Und ein weiterer spannender Mann, der jetzt die Liga für viel Geld verlassen hat im Sommer, ist Christopher Bonsubar. Enorm dribbelstark, einer der wahrscheinlich spannendsten Spieler, die in dieser Saison in Norwegen gespielt haben, schnürt jetzt für Genk in Belgien die Schuhe.
Genau, die beiden definitiv anzusprechen. Wen ich persönlich sehr spannend darüber hinaus finde, ist in der Innenverteidigung Björn Utvik, mit 27 Jahren schon aus dem Talentealter raus, spielt die meisten Pässe in der gesamten Liga ins letzte Drittel, über 15 davon progressiv und sehr interessant für alle Clubs, die hier zuhören oder alle Scouts vielmehr, der Vertrag endet von ihm im Winter, also könnte offen sein für eine neue Herausforderung, enorm passstarker Innenverteidiger, der aber trotzdem auch über eine gute Zweikampfführung verfügt, also aus meiner Sicht ein No-Brainer, so einen Spieler dann eben auch mitzunehmen, aktuell sogar Kapitän der Mannschaft, die jetzt am letzten Wochenende Rosenborg mit 5-2 abgefertigt hat. Vorne Simon Tippling, zuletzt ja bei Randers FC in Dänemark unterwegs, mit 8 Flanken pro 90 Minuten und über 8 Dribblings pro 90. Absolute Top-Werte, die er da aufweist. Auch eine extreme Qualität beim Überspielen von Gegenspielern. Dort 89%, die er anbringt. Also ganz, ganz starker Mann, 29 Jahre, absoluter Qualitätsspieler, den man sonst eigentlich bei Sarpsborg vergebens sucht. Also ein Spieler, der wirklich über viele Facetten verfügt und ganz, ganz viel Qualität auch mit reinbringt ins Team.
Ja, und du hast das 5-2, den Kantersieg von Sarpsborg gegen Rosenborg angesprochen. Und ich würde sagen, da schlagen wir jetzt genau die Brücke zum großen Problemkind der Liga, nämlich Rosenborg-Trondheim.
Sehr gerne. Du hast dich sehr intensiv mit Rosenborg auseinandergesetzt. Das Team von Sven Mahlen, die ja im 4-3-3 agieren, verfügen über einige hoffnungsvolle Talente, aber auch über sehr viele Probleme, die sich gerade stellen. Also der einzige Top-Club, der Rekordsieger der norwegischen Liga, ist in einer absoluten Krise und das ja nicht nur seit dieser Saison.
Ja, also Rosenborg-Trondheim ist wirklich komplett im Chaos versunken. Die sind 2018 noch die beste Mannschaft Norwegens gewesen, kamen da mit 3 Double-Gewinnen in 4 Jahren unter Kåre Ingebrigtsen. Und seitdem geht's wirklich einfach nur rasant bergab. Es ist keine wirkliche Strategie erkennbar. Es herrscht Unruhe im gesamten Verein. Man hat zuletzt 6 Trainer in 5 Jahren verschlissen und sich wirklich vom FC Bayern Norwegens zu einem absoluten Chaos-Club einfach entwickelt. Die Stimmung ist dementsprechend historisch schlecht im historisch größten Verein des Landes. Und es ist eine komplette Verunsicherung überall in der Mannschaft, die auch noch mangelhaft zusammengestellt ist. Das kommt dazu, dass du halt eben durch diese vielen Trainer in den letzten Jahren immer Leute dabei hattest, die ein neues Spielsystem aufbauen wollten, die selber ein neues Projekt starten wollten. Der Jüngste in der traurigen Reihe ist Kjetil Rekdal, der vorher sehr erfolgreich bei Hamar gearbeitet hat. Mit dem wollte man jetzt endlich den Schritt aus der Krise rausschaffen. Es hat nicht funktioniert, hat sich dann dementsprechend relativ früh auch von ihm getrennt. Sven Mahlen hat übernommen und aktuell steht man auf Platz 9 in der Tabelle, was tatsächlich das schlechteste Resultat seit dem Abstieg 1977 ist.
Erstaunlich. Und ich glaube, das kann man auch eben sehr eng mit dieser Kaderpolitik verknüpfen, dass einige Positionen vollkommen überbesetzt sind, andere dafür chronisch unterbesetzt, sodass eben Spieler immer wieder auf positionsfremden Positionen eingesetzt werden und einfach die Konstanz da komplett fehlt, gerade eben um einen Sverre Nypan, um mal das absolute Top-Talent hier an der Stelle mal zu nennen, erst 16 Jahre im zentralen Mittelfeld, geht so als das größte Talent Norwegens, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Absolut richtig.
Das ist natürlich auch kein Umfeld, wo du ein Talent jetzt gerade zu einer absoluten Top-Leistung verhilfst und das ist im Prinzip jetzt auch so mit dein letztes Tafelsilber, was du noch hast, vielleicht neben dem Linksaußen Jaden Nelson, den du vielleicht auch nochmal ganz gut zu Geld machen kannst, aber es ist schon wirklich viel, viel weniger als jetzt beispielsweise bei Bude oder auch bei Molde, die ja doch sehr viel auch generiert haben aus Verkäufen. Dort ist Rosenborg momentan nicht prädestiniert dafür, damit auch hohe Erlöse zu erzielen. Ganz im Gegenteil, es gab ja einige Transfers in den letzten Jahren, die dann auch mit Minus sogar verkauft worden sind. Auch ein ganz klares Indiz dafür, dass eben da nicht allzu gut die Kaderplanung betrieben wurde, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken.
Ja, also ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Rosenborg-Trondheim der mit Abstand am schlechtesten geführte Verein im ganzen Land ist. Das ist wirklich sehr, Ja, eigentlich ist es traurig und es ist wirklich absurd, wie man eine Mannschaft mit diesem Standing wie Rosenborg Trondheim, die ja wirklich Rekordmeister sind in Norwegen, die jahrelang in der Champions League gespielt haben, die die norwegische Flagge hochgehalten haben im Fußball und auch einen großen Anteil daran haben, dass die norwegische Liga vom Niveau her da steht, wo sie mittlerweile steht. Dass es so bergab geht mit dem Verein, dass man wirklich mittlerweile auch nicht mehr nur ironisch vom Abstieg in die zweite Liga spricht. Das ist wirklich, wirklich heftig.
Zeit ist man auf jeden Fall dem Relegationsrang näher mit 6 Punkten Vorsprung auch nur als zu den Europapokalrängen, wo es jetzt derzeit schon 19 Punkte sind, die man da hinterherhinkt. Nur 1 Punkt und 12 Gegentore gab es aus den letzten 4 Spielen. Also eine absolut verkorkste Saison. Du hast es angesprochen, die Stimmung historisch schlecht. Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Und ich glaube, es bedarf jetzt einiger Veränderungen im Kader und auch natürlich ein Stück weit im Management, dass es dort einen Wandel gibt im Verein, als sich dann nachhaltig davonzieht, weil ich glaube, nur mit 1-2 Transfers wird es jetzt im Sommer nicht getan sein oder im Winter ja viel mehr. Die Saison in Norwegen geht ja immer jahresweise. Also ich glaube, man wird dort einiges bewegen müssen, umstellen müssen und sich auf eine klare Linie festlegen, wie man eben diesen Verein wieder ja zu alter Stärke zurückführt.
Absolut. Also da gibt es wirklich sehr viel anzupacken bei Rosenborg Trondheim. Wer auch immer dann in der nächsten Saison die Mannschaft aufs Feld führt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass Sven Malen da dann noch der Trainer sein wird.
Gerade auch mit dieser Phase, die man jetzt gerade hatte, wie eben beschrieben, wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Einziger Vorteil, man hat jetzt noch einige Teams, die auch eher unten drin stehen, im Restprogramm mit drin, hat aber trotzdem noch ein Heimspiel gegen Molde, ein Auswärtsspiel bei Stavanger, die jetzt alles andere als einfach werden. Dennoch, glaube ich, sind wir uns einig, absteigen wird Rosenborg diese Saison nicht, auch wenn es von vielen Clubs oder Quatsch, von vielen Fans so beschrien wird, aber nach oben wird natürlich auch überhaupt nichts mehr gehen.
Nee.
Lass uns zum Abschluss dieser Folge, wo wir jetzt ja auch einiges bewegt haben, um mal bei der Formulierung zu bleiben, nochmal kurz über Lilleström sprechen, die ja mit Arcor Adams, den absoluten Top-Torschützen, der wahrscheinlich auch ja ein ernsthafter Kandidat für die Torjägerkanone, wenn es denn eine gibt in Norwegen, ein Kandidat gewesen wäre, 15 Tore erzielt in den ersten 15 Spielen, danach ja in diesem Sommer nach Montpellier gewechselt. Also der zweitbeste Torschütze immer noch in der aktuellen Ligasaison. Lilleström hat es aber ganz gut geschafft, es zumindest leistungstechnisch irgendwo zu kompensieren. Ist weiterhin ja wirklich gut positioniert auf Tabellenplatz 7. Und das liegt ja vor allem an einem Mann, der jetzt mit 32 Jahren auch nicht mehr zu den Jüngsten zählt, aber hier definitiv nochmal Erwähnung finden sollte. Gjermund Aasen, der mit 17 Stück die meisten Großchancen kreiert hat in der aktuellen Saison.
Ja, also Gjermund Aasen, wirklich einer der besten, vielleicht sogar der beste Spielmacher der ganzen Liga, wird sich da wahrscheinlich mit Magnus Wolf Eikrem irgendwie um diesen Titel streiten müssen. Ja, absoluter Keyplayer bei Lilleström, die eben auch dank ihm die höchste Chancenqualität der ganzen Liga besitzen. Ja, also auch Lilleström, super spannende Mannschaft. Arcor Adams hat sie leider verlassen. Ja, den habe ich ja im Sommer auch bei Montpellier noch sehen dürfen. Auch da direkt nach Einwechslung 2 Tore gemacht. Wahnsinnsspieler und eben auch ja, ein durchaus ein Zeugnis davon, wie gut in Lilleström in den letzten Jahren gearbeitet wurde, ist ja auch einer dieser Vereine, bei denen es nach einem Abstieg und nach jahrelangem Mittelmaß einen kompletten Rundumschlag gab und jetzt richtig erfrischenden Fußball spielen.
Absolut. Zuletzt mit 2 Niederlagen unterwegs gewesen, aber ich finde, die Grundtendenz ist weiterhin wirklich gut. Man gewinnt vor allem die Spiele gegen die Schwächeren, gegen die kleineren Mannschaften in der Liga, also hat sich ganz gut etablieren können. Aasen hast du jetzt schon angesprochen, auch der höchste Expected Assist-Wert, wenig überraschend, den er liefert, 6 Flanken pro 90 Minuten, oft auch in den 5-Meter-Raum hinein, also ganz, ganz scharf vors Tor. Du hast es angesprochen, die hohe Chancenqualität, die es eben gibt in dem 3-5-2-System, was sie häufig spielen lassen. Ja, also einige wesentlichen Aspekte, die wir hier, glaube ich, jetzt schon mal aufgegriffen haben. Hast du noch weitere Ergänzungen zu Lilleström? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende.
Ja, zu Lilleström habe ich noch eine Geschichte, die ich sehr gerne erzählen möchte. Und zwar geht es da um den Trainer, um Geir Bakke, der bei Lilleström, also mittlerweile ist er nicht mehr Trainer, mittlerweile ist es Eirik Bakke, mit ihm aber nicht verwandt. Aber Geir Bakke, der wurde bei Lilleström wirklich verehrt. Also hat mit denen den Aufstieg geschafft 2020, stand 2022 dann im Pokalfinale, hat die Mannschaft im oberen Drittel der Liga etabliert und dann in dieser Saison nach einem auch sehr, sehr guten Saisonstart der Wechsel zum großen Lokalrivalen Vålerenga. Und das war wirklich ein Knall. So muss man sich vorstellen, Vålerenga und Lillestrøm ist das norwegische Pendant zu Schalke und dem BVB. Also die sind sich wirklich spinnefeind und er ist von Lillestrøm, die in den letzten Jahren deutlich, deutlich besser performt haben als Vålerenga, ein bisschen auch dem Ruf des Geldes gefolgt in die Landeshauptstadt nach Oslo und hat sich damit seinen sehr, sehr guten Ruf bei eigentlich allen Anhängern von Lillestrøm komplett zerstört.
Sehr, sehr interessant. Also hier wieder richtig gute Insights von dir. Man merkt, du bist da immer sehr, sehr gut im Thema drin. Verfolgst natürlich auch viele News rund um die norwegische Elite-Serien. Henrik, vielen Dank für deine Unterstützung hier bei dem Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht und ich bin gespannt, welche Spieler wir in den nächsten Jahren hier auch wieder hervorheben dürfen, die schon den nächsten Step gemacht haben oder jetzt kurz davor sind, eben zu in eine andere Liga zu wechseln. Wir haben es angesprochen, Niederlande, Belgien, da natürlich immer prädestiniert. Also vielen Dank für deine Unterstützung und letzten Worte gehören dir.
Ja, sehr gerne erstmal natürlich und vielen Dank auch dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Und ja, ich kann es eigentlich jedem nur ans Herz legen, die norwegische Liga zu verfolgen, die Elite-Serien. Macht wirklich richtig Spaß, super viele spannende Spieler, wie jetzt mittlerweile wahrscheinlich deutlich wurde im Laufe der letzten knappen Stunde. Genau, eine super spannende Liga und auch in den nächsten Jahren Bodø/Glimt zu verfolgen, Viking Stavanger zu verfolgen, ja, das wird viel Freude bereiten.